herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt, die es ja alle zwei Wochen gratis gibt, könnt ihr mich über Steady mit einem kleinen Abo unterstützen, denn gerade dieses Jahr ist tatsächlich richtig fordernd für mich und das Ganze so über Wasser zu halten, sage ich mal. Und alles, was da über diese Abos an Hilfe reinrauscht, kann ich aktuell gut gebrauchen. Heute begrüße ich einen Gast, den ihr noch nicht kennt. Ab und zu gibt es ja Leute, die ich öfter einlade, aber ich freue mich auch immer wieder über Premieren, vor allem, wenn es um kreative Leute geht, die gerade Spiele entwickeln. Und dazu gehört auch Markus Köpke, den ich bei der Hamburg Game City getroffen habe. Da quatschen wir gleich noch drüber. Ich sag erstmal hallo, Markus.
Hallo, Jörg.
Ja, als du dein Spiel präsentiert hast, ich weiß gar nicht, wann es war, dieses Jahr bei der Hamburg Game City, da schaue ich mir ab und zu Prototypen an. Und ich bin immer wieder überrascht, wie kreativ die Leute sind. Also was da wirklich alles in zig Genres präsentiert wird auf dem Bildschirm. Aber ich muss auch zugeben, dass natürlich selten so ist, dass ich, so fasziniert bin. Und als ich dein Spiel gesehen habe, das nennt sich Journey Beyond the Edge of the World, war ich fast ein bisschen schockverliebt. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als dieser Kutter da zwischen den Wellen im Sturm hin und her schwankte, dass ich da sofort Bock drauf hatte, das zu zocken. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, woran das liegt. Die Atmosphäre war sofort intensiv. Und das ist bei Prototypen natürlich auch deshalb nicht so oft der Fall, weil da eben noch am Konzept gefeilt wird, weil man mittendrin startet. Und hier ist es vielleicht so, dass dieser Kutter auf hoher See, dass der irgendetwas in mir gekitzelt hat. Ich weiß auch nicht. Ich spiele sehr gerne so maritime Sachen. Also da gibt's einen Dave the Diver. Da ist das Tauchen taktisch cool. Dann natürlich Dredge mit seinem Lovecraft-Flair, auch auf dem Kutter, aber eben aus der Distanz. Und Under the Waves. Das hatte auch eine Szene, wenn man mit dem kleinen U-Boot an die Meeresoberfläche kommt und alles so hin und her schwankt, wenn man merkt, wie stark die Nordsee ist, dieser Wellengang. Das war vergleichbar. Und bevor ich jetzt zu viel rede, übergebe ich mal an Markus. Wie kamst du denn darauf, ein Spiel zu machen, das dich mitten in die Nordsee schmeißt?
Ja, erstmal vielen Dank für deine lieben Worte. Das weiß ich sehr zu schätzen, für mich auch sehr geehrt. Für mich ist das immer, ja, als jemand, der ja im Grunde ein Quereinsteiger ist in diese Branche und sich da auch immer so ein bisschen fühlt, als hätte er sich da so reingemogelt, immer total toll, wenn wenn das, was ich mache, dann doch auch bei anderen Menschen irgendwie ankommt und die Gefühle, die ich so selber auch versuche, da zu erreichen, anscheinend dann doch auch irgendwo ankommen. Insofern vielen Dank dafür, das hat mich sehr gefreut. Ich habe tatsächlich einen starken Bezug einfach zur Seefahrt in der Form. Mein Vater ist früher zur See gefahren und hat da natürlich auch immer viel mir dann später, da war ich natürlich noch sehr klein, aber hat mir dann auch einfach später viel davon erzählt, von seinen Reisen so um die Welt. Und ich fand das natürlich gerade als Kind immer total aufregend, so dieses, so diese Vorstellung, die man dann so davon hat, um die Welt zu schippern und Dinge zu entdecken. Das war dann auch tatsächlich so ein bisschen das, was meine Kindheit, also so bis so in die frühen Teenagerjahre gezeichnet hat. Also einfach dieses ständige auf dem Segelboot sein mit meinen Eltern, über Nord- und Ostsee zu fahren, viel in den skandinavischen Ländern vor allem unterwegs zu sein. Und auch wenn ich diese Liebe zum Segeln tatsächlich jetzt gar nicht so in mein Erwachsenenleben mitgenommen habe, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich dadurch, dass wir einfach so viel immer auf dem Schiff unterwegs waren, dass ich das dann irgendwann, war das für mich dann so ausgereizt, dass ich dann erstmal eine Pause davon brauchte. Trotzdem hat mich das immer irgendwie begleitet. Also so das Interesse an Schiffen, das Interesse an, ja, am Meer, an dieser Weite. Und auch heute immer noch, wenn ich durch einen Hafen laufe, schaue ich mir gerne so eine alte Kutter an und finde es einfach spannend, so die Geschichten, die man sich dann da so dahinter vorstellen kann.
Okay, dann passt also dein biografischer Hintergrund, dein familiärer Hintergrund, der passt natürlich wunderbar zu diesem Spiel. Das ist zwar eigentlich nie eine grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass man da irgendwann mal so sein eigenes Abenteuer draus macht oder seine eigene Geschichte erzählt. Aber in dem Fall bist du an der Küste quasi groß geworden. Wo war das denn?
Ja, ich bin tatsächlich, also ich komme eigentlich aus Ostfriesland und mein Vater, der hat früher beim Zoll gearbeitet und nach der Wende wurde da das alles so ein bisschen ja zusammengelegt und verlegt und dann tatsächlich hat es ihn dann nach Rostock verschlagen, also nach Mecklenburg und da bin ich dann tatsächlich auch groß geworden, also in ziemlicher Ostseenähe tatsächlich in dem Fall dann, also einmal von der Nord- zur Ostsee rüber. Und ja, und da von da war dann auch eigentlich immer unser Startpunkt von unseren Schiffsreisen sozusagen.
Ja, das ist ja auch eine traditionelle Hafenstadt, natürlich, Rostock, ne?
Ja.
Die Hanse mit der alten Geschichte dort. Und jetzt bist du quasi aus dem Westen in den Osten gezogen und kennst beide Meere.
Ja,
genau. Und jetzt muss ich dir natürlich die obligatorische Frage stellen, die im Norden eigentlich immer so aufkommt irgendwann. Wenn man sagt, man kommt von der Westküste oder von der Ostküste. Welches Meer ist denn für dich interessanter?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da eigentlich gar keine Präferenzen. Also ich bin tatsächlich dann einfach der Situation geschuldet, doch mehr auf der Ostsee unterwegs gewesen. Also ich würde schon sagen, dass ich eher einen Bezug zur Ostsee habe. Aber ganz, ja, also so eine richtige... Mein Vater hatte nie so richtig das Interesse, zurückzukehren an die Nordsee, weil er keine Lust hatte auf die Gezeiten. Das fand er immer so nervig. also mein Papa ist da wirklich sehr, ja, so ein richtig traditioneller Segler mit sehr gewissen ja, Vorstellungen. Aber nee, ich habe da eigentlich keine Präferenzen. Also das mein Spiel habe ich jetzt ja tatsächlich in der Nordsee verortet. Aber das hat sich jetzt auch eigentlich so ein bisschen mehr durch den Hamburg-Bezug ergeben, den ich jetzt ja dann doch seit vielen Jahren habe.
Das wäre auch die nächste Frage gewesen. Ich wollte dich ein bisschen vorbereiten auf diese Nordsee-Entscheidung quasi. Mhm. Dieser Kutter in deinem Spiel Journey Beyond the Edge of the World, der ist ja, ja, man ist auf der Nordsee unterwegs und die gilt ja als wilder, gefährlicher letztlich. Als die Ostsee, obwohl ich jetzt ohne Segelerfahrung und Co. kann ich da gar nicht mitreden. Also ich kann das gar nicht so richtig einschätzen. Was würdest du denn da sagen?
Also ich würde sagen, es ist vor allem einfach auch, wie du gerade sagtest, dass das Gefühl, was man da so hat, ne? Also die doch etwas größere Weite, die Nordsee da mit sich bringt, so ein bisschen mysteriöser ist es vielleicht auch. Also für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass es irgendwie mehr Sinn macht, die Geschichte, die ja auch eine gewisse ja, mysteriöse Komponente hat und eine gewisse Weite erzählen soll, dass die irgendwie in der Nordsee besser verortet ist. Und das Schiff startet ja auch von Hamburg aus. Insofern ist da ja auch Hamburg tatsächlich ein wichtiger Charakter in der Geschichte und auch in der Hintergrundgeschichte von den Menschen, die sich auf dem Schiff befinden oder befanden.
Ja, ich steig noch mal ein in dieses Spielerlebnis. Ich habe am Anfang gesagt, dass mich das fasziniert hat. Das ist natürlich recht atmosphärisch gewesen, aber was passiert da überhaupt? Also es ist so, dass man in einem Spiel ja die Augen öffnet und schon ist man umgeben von der Gischt und von den Wellen und von diesem hin und her schwankenden Kutter. Man weiß gar nicht genau, warum man da eigentlich an Bord ist und was passiert, aber das Ganze wirkt von Anfang an schon bedrohlich, leicht mysteriös. Man muss im Grunde erstmal klarkommen, also man ist in Ego-Sicht unterwegs und kann sich auf diesem Kutter umschauen, kann Dinge in die Hand nehmen. Das Ganze ist auch angenehm physikalisch. Ich erinnere mich daran, dass als ich ihn kürzlich bei dir gespielt habe, dass man ja dieses Tau in die Hand nimmt und es dann hin und her bewegen kann, um letztlich auch so einen Mechanismus auszulösen. Und das ist vielleicht für alle, die sich jetzt nicht vorstellen können, was man da so macht. Das ist im Grunde ein 3D-Adventure auf hoher See. Man löst Rätsel, man findet Hinweise. Man muss also herausbekommen, wieso, weshalb, warum ist man überhaupt da? Als ich gespielt habe, wusste ich auch noch gar nicht, dass zum Beispiel der Heimathafen Hamburg ist und so weiter. Das sind dann so kleine Facetten der Story, die man so langsam mitbekommt. Und letztlich ist man da ziemlich allein auf hoher See während eines Sturms. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, im Prinzip schon. Also es gibt einfach ja im Grunde verschiedene, oder lass mich nochmal neu anfangen. Ja, im Grunde hast du das genau richtig zusammengefasst. Also die Idee ist tatsächlich, dass man da so reingeworfen wird und für sich selber erstmal einfach das Schiff mehr oder weniger frei auch erkunden kann und nach dann rausfindet, was da eigentlich passiert ist, wer man selber ist, wer vielleicht auch noch auf dem Schiff ist oder war. Also im Grunde geht es auch in erster Linie darum, sich die Story dadurch auch so ein bisschen zu erspielen. Und ich wollte eigentlich gerade darauf hinaus, dass, weil du jetzt mit dem den Sturm angesprochen hattest, dass es eben verschiedene Zeitebenen gibt, die man sich nach und nach erspielt und dadurch zwar auf diesem einen Schiff quasi sich auf dieser einen Location befindet, aber eben unterschiedliche Zeitebenen spielbar sind und dadurch sich Dinge verändern.
Genau, und innerhalb der Probeversion, der Demo, die ich spielen konnte, war es dann auch so, dass wenn man so eines der physikalischen Rätsel gelöst hat, da geht es manchmal auch nur darum, dass man einen Mechanismus richtig begreift über Trial and Error. Ne? Also dieses Tau, was ich da in die Hand genommen habe, musste, wenn ich mich recht erinnere, korrekt um so einen Balken gezogen werden, damit sich letztlich was bewegt und ich weiterkomme, ne?
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so die Hauptspielidee, dass man einfach sich traut, Dinge auszuprobieren. Ich versuche die Spielwelt wirklich sehr interaktiv auch zu machen, in der Form, dass man wirklich mit Dingen, bei denen man jetzt erwarten würde, dass man damit interagieren kann, auch tatsächlich interagieren kann. Natürlich bei so einem Fischkutter sind natürlich so Dinge wie Seile, die rumliegen und dann irgendwas hängen, prädestiniert dafür, in irgendeiner Weise so ins Gameplay auch eingebunden zu werden. Dementsprechend kommt das natürlich da drin vor. Ich arbeite da sehr viel mit sehr viel an auch einer sich realistisch anfühlenden Seilphysik. Solche Sachen finde ich einfach spannend. Also ich persönlich bin immer Fan davon, wenn man in Spielen das Gefühl bekommt, es gibt also dieses böse Wort Immersion, was man nicht benutzen darf als Entwickler. Aber irgendwie ist es dann ja doch das, also einfach dieses in einem Spiel, was sich so wie bei meinem ja trotzdem auch wie ein Spiel sicherlich anfühlt, auch durch einen bestimmten Look, den es hat, da trotzdem so einzutauchen und irgendwie das Gefühl zu bekommen, die Welt, mit der ich hier irgendwie umgehe und interagiere, die reagiert auch auf das, was ich mache. Und das lebt natürlich dann von solchen Dingen wie einer funktionierenden Simulation. Ja, das finde ich spannend.
Dieses Abtauchen, das ist schon sehr relevant und das ist auch gar nicht so einfach. Jetzt ist das ja hier im Grunde ein szenischer Einstieg. Ich kenne natürlich das finale Spiel noch nicht und wir lassen mal offen, ob du vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was veränderst. Aber für mich war gerade das Schöne, dass man diesen direkten Einstieg hat. Also ohne ein großes, ohne große Vorbereitung ist man sofort an diesem herausfordernden Ort, sage ich mal, auf hoher See. Man sieht die Gischt, das ist visuell richtig gut gemacht. Und man weiß ohne große Vorkenntnisse sofort, dass man hier irgendwie aktiv werden muss, damit man das Ganze irgendwie ergründen kann. Also es hat mich dann sofort in die Szene gezogen. Und da ist vielleicht auch noch ganz interessant, dass du bist seit mehreren Jahren selbstständiger Kameramann. Hat diese Erfahrung, die du da beruflich gemacht hast, auch im Film oder eben im TV-Bereich, ich weiß nicht genau, wo du aktiv warst, hat dir das da auch geholfen?
Auf jeden Fall. Also das, ich habe ganz klar einen kompletten Background im Film tatsächlich, also in der Werbung hauptsächlich. Aber klar, also das für mich ist, ich meine, das ist ja mittlerweile jetzt auch nichts, was irgendwie unbekannt ist, aber Film und Spiele, da gibt es so viele Schnittstellen und verbindende Elemente. Und das wird ja jetzt auch immer mehr. Da sind natürlich Dinge, die ich von meiner Profession als Filmschaffender mitnehme. Und ich glaube, das ist auch gerade das, was meine Spiele und meine Spielideen immer irgendwie ausmacht oder immer das, wo ich mit starte, also diesem Versuch, irgendwie so eine Art filmisches Erlebnis oder ein filmisches Gefühl zu erzeugen in Form von einer dichten Atmosphäre, auch einfach narrativ, wie du gerade schon sagtest, einem Einstieg, der jetzt nicht irgendwie erstmal alles erklärt, sondern man fühlt sich wirklich so ein bisschen in eine Geschichte reingeworfen. Und das ist definitiv etwas, was ich aus dem Filmbereich mitnehme. Und das finde ich auch gerade so spannend, einfach da diese Parallelen zu ziehen und auch ja zu sehen, wie ich das aus dem einen Medium in das andere Medium Dinge übernehmen kann, welche Dinge aber auch vielleicht nicht funktionieren. Es ist ja am Ende dann doch ein Unterschied, ob man ein Bild zum Beispiel so aufbaut, wie es aussehen soll, oder eben die Zügel dann aus der Hand gibt und die Spielenden die Kamera selber steuern lässt. Das ist dann ja doch eine spannende Erfahrung. Und da dann einfach auch zu sehen, wie kann ich diese Szene so aufbauen, dass sie eben von der Seite gut aussieht, aber auch von der Seite, weil ich eben da nicht die Kontrolle über die Kamera in dem Moment mehr habe. Das finde ich total interessant. Also da tobe ich mich sehr gerne aus.
Jetzt ist das ja so, dass du dich auf der einen Seite auf einen Schauplatz konzentrierst und fokussierst, was helfen kann. Und mir als Spielekritiker ist aufgefallen, dass es in den letzten Jahren ist ja der Trend eher gewesen, die Welten größer zu machen, noch riesiger, ganze Planeten, Universen. Das hat natürlich auch seine Faszination. Also wenn ich jetzt mal an No Man's Sky denke, ne, oder sowas, das ist auch etwas, was einen im positiven Sinne abtauchen lassen kann. Eben in so eine riesige Welt, in der man dann tausend Sachen machen kann. Andererseits hat das auch dafür gesorgt, dass diese großen offenen Welten letztlich immer dieselben Mechaniken bedienen und immer dieselben Muster wieder an die Oberfläche holen. Also irgendwann gibt's dann das Crafting, und dann entdeckst du Türme und so weiter. All das kann für sich genommen auch interessant sein. Aber was ich vermisst habe, vielleicht auch, weil ich eher Rollenspieler bin, ist manchmal so dieses Milieu oder diese spezielle Situation. Wie ist es in dieser einen Taverne im Gasthaus? Wie ist es in diesem einen Keller da, in diesem Dungeon? Und natürlich können das dann Spiele, die eine ganze Welt zeichnen, die können sich nicht so konzentrieren. Und deswegen freut es mich immer, wenn Entwickler gerade mit ihren ersten Projekten, wenn die vielleicht versuchen, ich sage jetzt einfach mal so, klein in einem begrenzten Rahmen atmosphärisch anzufangen. Und das ist aber natürlich nicht der alleinige Grund dafür, dass ich beim Anblick dieser Szenen des Trailers und dann auch beim Spielen so fasziniert war von deinem Abenteuer, sondern auch ein technischer. Und zwar dieser Wellengang auf der Nordsee, das muss man ja auch erstmal so hinkriegen. Und da ist gleich die Frage, wie hast du dieses Meer, diese Gischt und diese Bewegung, wie hast du das realisieren können?
Ja, da habe ich einfach sehr, sehr viel rumprobiert. Also sowas ist ich würde sagen, so fast das erste Dreivierteljahr, in dem ich an dem Projekt gearbeitet habe oder an den ersten Ideen, bin ich im Grunde auf einem Würfel, der in der Wassersimulation rumgelaufen und habe einfach erstmal daran gearbeitet, das Wasser gut funktionieren zu lassen. Da gab es auch einfach viele Iterationen, viele Versuche, auch selber Systeme zu schreiben. Mittlerweile ist es, verwende ich da tatsächlich ein bestehendes System, was von einem ganz tollen Team entwickelt wurde, was ich so ein bisschen an meine Bedürfnisse dann angepasst habe. Und ich reize das auch sehr aus. Also das ist eigentlich nicht so richtig vorgesehen für diese Monsterwellen, die ich da teilweise in meinen Sturmszenen einsetze. Also da musste ich dann doch ein bisschen dran rumdoktern, bis es dann so funktioniert hat. Und es gab auch einfach, was das Schiff angeht, da sehr viele Iterationen. Ursprünglich war es tatsächlich auch so, dass das Schiff auch sich komplett real mit den Wellen mitbewegt. Aber das stellt man dann doch sehr schnell fest, dass das sehr viele Probleme mit sich führen kann in einem Spiel. Also bei Spielen ist es ja dann oft, geht's ja dann doch oft darum, so mit Smoke and Mirrors zu arbeiten und sich selber das Leben als Entwickler ein bisschen einfacher zu machen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass das Schiff sich gar nicht mehr bewegt. Also die komplette Bewegung ist im Grunde gefaked. Also die Wellen bewegen sich natürlich, die Kamera bewegt sich, aber das Schiff ist eigentlich statisch und drückt die Wellen so an der Stelle, an der das Schiff sich befindet, weg. Was ganz gut funktioniert, Sieht man auch gar nicht, fühlt sich realistisch an, aber macht mir das Leben als Entwickler deutlich einfacher, dass ich eben nicht die ganze Zeit auf einem sich bewegenden Objekt unterwegs bin. Ja, aber das ist einfach ein sehr technischer Prozess dann am Ende auch, wo man einfach viel rumprobieren muss. Und da bin ich auch noch lange nicht am Ende, aber mittlerweile an einem ganz guten Punkt, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, das veranschaulicht auch ganz gut für alle, die jetzt nicht so tief in der Entwicklung stecken. Du hast jetzt die lange Zeit beschrieben, die du da am Tüfteln warst und wo du auf der Suche warst, auch nach Tools und so weiter. Das habe ich auch deshalb gefragt, weil es eben nicht so ist, wie bei irgendwelchen Metroidvanias oder keine Ahnung, in irgendwelchen Fantasy-Welten, wo man das Gefühl hat, ja, die habe ich jetzt schon 100-mal gesehen. Und ich weiß, wie das funktioniert und wie das auch designt wird. Im maritimen Bereich, auch wenn das in letzter Zeit, ich hatte ein paar Beispiele genannt, ja, ein sehr beliebtes Szenario ist aus allen Perspektiven, also 2D, 3D und so weiter. Da sieht man das nicht so oft. Wie gesagt, dieses Auftauchen in Under the Waves und dann habe ich die Nordsee gesehen, wie die dann so mächtig wirkte. Das war eigentlich die einzige Erinnerung an so etwas, also dass ein Schiff wirklich im Wellengang konzentriert da, was Kamera und Atmosphäre betrifft, die Hauptrolle spielt. Selbst in so Piratenabenteuern und so weiter sieht das natürlich alles auf einem anderen Niveau nochmal imposanter, epischer aus. Also Skull and Bones nehme ich jetzt mal oder sowas. Aber da verliert sich diese Faszination des Meeres, weil es dann letztlich auch nur eine Wasserautobahn ist. Und hier hast du so diesen Fokus, der Nachteil oder die Gefahr ist natürlich, das hast du vorhin, glaube ich, auch ein bisschen versucht zu beschreiben, dass man sich irgendwann gewöhnt man sich daran, dass das eben so ist. Und dann hat man als Entwickler, wenn man nur diesen einen Schauplatz hat, natürlich nicht so viele Möglichkeiten für Abwechslung zu sorgen. Aber du hast ja schon die Monsterwellen erwähnt, die da hier kommen.
Ich stimme dir da vollkommen zu. Also es ist am Ende, ich bin da natürlich auch oft verzweifelt und habe mich dann gefragt, warum um Himmels Willen habe ich mir jetzt für mein erstes richtig großes Spiel was überlegt, was auf dem Wasser stattfinden muss. Also es gab definitiv da Phasen, in denen ich das angezweifelt habe. Insofern war ich dann ganz froh, als ich dann ein System gefunden habe und das dann so auf meine Bedingungen gemünzt habe, dass ich damit auch arbeiten kann. Aber es ist eben auch das Spannende bei dem Szenario und dem Setting, was ich mir da jetzt geschaffen habe, dass ich eben nicht dieses freie Erkunden von einer Wasserwelt, wie das jetzt bei Sea of Thieves oder so der Fall wäre, sondern man ist ja wirklich auf dem Schiff an diesem Punkt und da gibt es dann doch einfach allein durch Wetter und Veränderung der Wellen einiges, was andere Tageszeiten zum Beispiel, einiges, was dann doch die Atmosphäre und die Situation komplett anders wirken lässt. Und ja, das ist schon interessant. Also das ist ja auch im Spiel wirklich ein Kerngedanke, dass man auch in unterschiedliche Zeitebenen springt und dann das Schiff tatsächlich mal in einem richtig heftigen Sturm erlebt, wo man fast gar nichts mehr sehen kann, weil der Regen einem ins Gesicht schlägt und die Wellen so imposant dann hochragen. Und dann gibt es wieder Situationen, wo einfach spiegelglatte See ist und man weit schauen kann, aber eben doch nur die Weite sieht. Das ist dann schon auch interessant, da für Abwechslung zu sorgen.
Ja, selbst wenn ich sowas atmosphärisch natürlich immer aufsauge und das für mich sehr wichtig ist, stehe ich natürlich als Spieler irgendwann auch nicht mehr mit offenem Mund an der Reling und sage, mein Gott, was ist das für eine tolle Nordsee, sondern irgendwann will man natürlich spielen und Dinge erleben, abseits der ganzen visuellen Gestaltung und auch der Musik. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Spielmechanik. Ich hatte das Physikalische angedeutet, dass man da eben interagieren kann mit Gegenständen und dass man die auch kombinieren muss. Ja, wie in guten alten Adventures, sage ich mal, nur dass hier eben dieser physikalische Effekt hinzukommt. Aber du hast, was die Rätsel angeht, Klassiker dabei, vermute ich mal, bringe A nach B und aktiviere etwas. Aber du hast eben neben der Physik auch Audiomechaniken drin, ne?
Ja, genau. Also das Projekt ist ja auch ursprünglich tatsächlich aus einer ja, musikalischen Perspektive entstanden. Können wir auch gerne noch drüber sprechen später. Aber dadurch ist tatsächlich diese ganze Audiokomponente ja, ein ganz wichtiger Kern und eben nicht nur für die Atmosphäre, sondern tatsächlich hat es das dann auch so in die Spielmechaniken geschafft, in der Form, dass ich mit 3D-Audio tatsächlich arbeite, also mit oder auch Spatial Audio bekannt, und dann ein System benutze, was auch tatsächlich auf ganz normalen Kopfhörern funktioniert. Also da braucht man jetzt keine spezielle Hardware oder so dafür, aber hat eben diesen ganz coolen Effekt, dass man wirklich einzelne Sounds dreidimensional um sich herum verorten kann. Und das ist natürlich, wenn man einfach da auf dem Schiff unterwegs ist und dann eben so eine Welle rechts neben sich hört oder irgendwie ein knarzendes Seil so knapp links oben über einem, was gerade vom Baum, vom Mast runter baumelt. Das ist natürlich ganz cool und sorgt natürlich für eine tolle Stimmung. Aber ich nutze das tatsächlich dann auch in den Spielmechaniken. Also es gibt so eine Kernmechanik, die auch dafür genutzt wird, um eben in diese unterschiedlichen Zeitebenen zu springen. Und dabei ist es dann so, dass die Spielenden Soundquellen auf dem Schiff lokalisieren und dann an diesen Punkten quasi interagieren können.
Genau, ich erinnere mich. Ich war beim Probespielen mit diesem Apparat unterwegs, den ich jetzt nicht mehr richtig benennen kann.
Der Temporalresonanzlokalisierer.
Richtig, wunderbar. Mit dem war ich unterwegs, um eben die Quelle eines Geräusches aufzuspüren.
Ja.
Und wenn man diesen Ort dann findet, wird letztlich ein weiteres, ja, eine Situation, eine Rätselsituation wird getriggert, ne?
Genau, also das ist eine Situation, in der ich das jetzt in der aktuellen Demo einsetze. Das ist natürlich noch lange nicht ausgereizt. Also das, ich finde diese Mechanik einfach so interessant und kenne die jetzt auch so noch nicht aus anderen Spielen. Es hat bestimmt schon mal irgendjemand in irgendeiner Weise gemacht, aber mir ist das jetzt bisher nicht untergekommen, dass man da wirklich mit Soundquellen finden, um Dinge auszulösen, arbeitet. Und das finde ich einfach so spannend und das funktioniert auch so gut. Und ich habe da bisher auch einfach bei allen Playtests, die ich gemacht habe, so eine positive Resonanz bekommen. kleines Wortspiel. Und das ist für mich ganz klar, dass das sehr tief in die Spielmechanik noch eingebunden werden wird und das, was jetzt im Spiel drin ist oder im aktuellen Stand des Spiels, das würde ich sagen, kratzt jetzt da so ein bisschen an der Oberfläche und zeigt so ein bisschen, was man da machen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall eine super Idee, auch für die Atmosphäre des Spiels, denn die besteht ja eben nicht nur aus dem Visuellen, was man um sich herum sieht, sondern auch aus dem, was man hört. Und dadurch, dass das Akustische jetzt auch noch Teil der Rätsel ist. Wir können gleich auch noch mal über die Funkgeräte sprechen. Da habe ich auch irgendwas aktiviert und musste erst mal rum überlegen, was es jetzt genau war. Bekommt das Ganze natürlich, wenn man so möchte, auch so einen sinnlichen Charakter. Also man ist auf diesem Kutter unterwegs. Es gibt diese mysteriöse Story, aber gleichzeitig eben auch diesen Ort, den man erstmal physikalisch, aber eben auch akustisch erkunden muss. Und die Funkgeräte, ich glaube, da hast du mir erzählt, als ich das Spiel Probe gezockt habe in Hamburg, dass du da einige Apparate eingebaut hast, die du auch kanntest aus der Kindheit, ne?
Ja, tatsächlich. Also ich habe da, mein Papa hat da tatsächlich noch so einige Geräte aus unserem kleinen Segelboot von damals, aber auch einfach so Dinge, die sich da so angesammelt haben, hat er einfach immer behalten und ich fand das immer total spannend. Also ich bin ja auch jemand, der sehr viel elektronische Musik macht mit analogen Synthesizern und an Knöpfen drehen und so, finde ich einfach toll. Und da sind gerade so eine so eine alten Funkgeräte oder auch so Radargeräte, die einfach noch so richtig mit knackenden Knöpfen, die man drehen muss, irgendwas bewirken, finde ich einfach toll. Und das ist auch, das hast du ja vielleicht in der Demo auch schon so ein bisschen gesehen, das, was ich beim Design aller Geräte, die es so im Spiel gibt, auch berücksichtige. Also, dass man wirklich an den Geräten selber interagiert und Dinge tut und nicht einfach nur irgendwie X drückt und es passiert eine Animation, sondern es ist wirklich so ein sich ein bisschen haptischer anfühlendes Interagieren mit allen Dingen. Also ich versuche das so aus dem realen Leben so ein bisschen zu übertragen ins Spiel, weil ich das einfach in Spielen immer immer spannend finde, wenn Spiele sowas machen.
Ja, das ist eine schöne, entschleunigte Interaktion, also dass man wieder zurück zu den analogen Wurzeln, sage ich mal, dass man an Schaltern auch etwas aktivieren kann, teilweise mehrmals. Das mochte ich schon in Rätselspielen wie The Room. Also wenn man diesen einen Gegenstand drehen und wenden konnte, reinzoomen konnte, kleine Schalter bedient hat, kennst du den auch oder hat er dich auch ein bisschen inspiriert zu manchen Dingen oder war das ohnehin für dich so ein Designziel, dass du dieses haptische Gefühl anbieten wolltest?
Ich habe The Room tatsächlich jetzt speziell nie gespielt. Ich kenne es so vom Sehen und Lesen. Ich habe das aus ganz vielen anderen Spielen und aus meiner persönlichen Spielerfahrung einfach immer mitgenommen, dass ich, selbst wenn das jetzt im Kleinen irgendwo mal eingebunden war oder auch im Größeren, wie ich habe jetzt zuletzt sehr viel The Invincible tatsächlich gespielt, was ja ganz stark, ich würde sagen, eine sehr starke Inspiration dafür ist, wie ich mit Gegenständen im Spiel umgehe, also mit der Interaktion von Gegenständen, wo es einfach wirklich dieses Gefühl, dass ich nehme was in die Hand und kann das drehen und finde, dann habe da auch einfach viele Punkte, an denen ich interagieren kann und muss vielleicht auch erstmal rausfinden, was jetzt der Punkt ist oder der Knopf ist, der mich jetzt auch weiterbringt. Aber das ist einfach was ich persönlich immer toll fand in Spielen und das möchte ich auch mit in mein Spiel übernehmen.
Ich finde, dass solche Details auch relevant sind. Das war schon in den ersten Resident Evil so, wenn man ein Artefakt gefunden hat und dann hat man auf der Rückseite irgendeinen Hinweis bekommen oder noch irgendwas gefunden, ohne dass man da jetzt haptisch viel tun konnte. Alleine dieses, dieser Moment, wenn man etwas dreht und auf der anderen Seite etwas erblickt. Das sind schon so Sachen, da freut man sich als Spieler drüber und ist stärker in die einzelne Situation eingebunden. Jetzt hast du vorhin, wir haben über deine Audiotechnik gesprochen, über Funkgeräte und so weiter. Du hast vorhin erwähnt, dass du dich auch viel mit Musik beschäftigst, dass du da sehr aktiv bist. Und die Musik, das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, spielt ja hier auch eine wichtige Rolle. Nicht nur für die Soundkulisse, sondern auch für die Story und so ein bisschen für die Dynamik des Abenteuers. Denn ab und zu hört man eine Melodie und dann passiert was.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass das Spiel an sich nur mit der atmosphärischen Soundkulisse arbeitet. Also es gibt jetzt keine klassische Hintergrundmusik, die ganze Zeit läuft. Das ist auch bewusst so. Also die das Gefühl soll wirklich einfach nur durch diese Atmosphäre, die man da durch diese Soundkulisse, die man auf hoher See dann eben hat oder auf dem Schiff geschaffen werden. Die Musik kommt tatsächlich erst zum Tragen, wenn die Hauptstory erzählt wird. Also man schaltet sich im Grunde die Hauptstory durch das Lösen dieser Rätsel nach und nach frei. Und es gibt einen Erzähler sozusagen, der in diesen Musikstücken die Geschichte dann so vorantreibt. Und das sind von mir gemachte Musikstücke, die würde ich jetzt so im Ambient-Bereich einsortieren. Die sind alle handgemacht mit analogen Synthesizern, teilweise auch digitalen, aber zum Großteil analog. Es ist im Grunde so hat das Spiel auch mal angefangen tatsächlich, oder die Spielidee ist eigentlich daraus entstanden, dass ich ein Musikalbum geschrieben habe, was eine Geschichte von jemandem auf hoher See, der auf diese Reise geht, erzählt. Und jedes dieser Musikstücke ist dann irgendwie zu einem Kapitel in diesem Spiel geworden. Und entdeckt man dann nach und nach quasi die Story des Spiels über diese Musikstücke, was ich persönlich sehr spannend finde.
Ja, das ist auf jeden Fall eine kreative Idee. Und für alle, die sich jetzt fragen, meine Güte, worum geht's überhaupt? Da möchte ich bewusst gar nicht so tief eintauchen, nur so viel. Das Abenteuer beginnt Anfang der 50er Jahre. Markus hatte schon Hamburg erwähnt, sprich, das ist die Heimat des Kutters, ne?
Genau.
Aber alles Weitere, warum ist man da an Bord? Was passiert dort eigentlich und was kann man auflösen? Das würde ich jetzt vielleicht erstmal ausklammern. So viel kann man zumindest sagen, dass es da um einige persönlich biografische Geheimnisse des unbekannten Helden geht, ne?
Ja, im Grunde hast du das schon sehr gut zusammengefasst, die Kurzform. Also Ja, also es ist im Grunde so eine zweischneidige Geschichte. Also es geht einmal so, man kann einmal rausfinden, was dem Schiff eigentlich passiert ist, was das eigentlich für ein Schiff ist. Es ist ja ein Fischkutter oder ein Trawler tatsächlich eigentlich, ein bisschen größer als jetzt ein klassischer Fischkutter. So ein richtiger Nordsee-Trawler, der aber jetzt gar nicht auf, der eigentlich gar nicht mehr eingesetzt wird, sondern so ein bisschen umgenutzt wurde für eine Expedition. Und was genau es mit dieser Expedition auf sich hat, was das Ziel dieser Expedition war, welche Menschen da an Bord waren, das erkundet man tatsächlich im Spiel. Und dann eben im Kontext dieser Hauptstory tatsächlich dann mehr diese persönliche Geschichte des quasi namenlosen Helden, der auch als einziger diesen, nee, das lassen wir weg. Genau, also des namenlosen Helden. Also das ist im Grunde das, was ich in der Story auch mache, da diese Kombination aus, was ist mit dem Schiff passiert und was passiert mit dem Hauptprotagonisten.
Ich erinnere mich, dass du überlegt hast oder es vielleicht auch schon umgesetzt hast, den Kutter größer zu machen, als er in der ersten Version war, die ich gesehen hatte. Also mehr Räume, ne, die man begehen kann.
Genau, also ursprünglich, als wir uns damals bei Game City kennengelernt haben, war es tatsächlich noch ein Fischkutter, also wirklich ein kleines Ding. Und mittlerweile ist es so ein richtiger Nordsee-Trawler geworden mit 10-köpfiger Besatzung und Schleppnetzen und dem ganzen Programm. Und dadurch einfach hat das Schiff eine größere Grundfläche, hat einfach mehr Potenzial auch für Räume, die erstmal vielleicht gar nicht zugänglich sind und dann nach und nach zugänglicher werden. Und einfach, ja, bietet einfach ein bisschen mehr explorative Möglichkeiten, würde ich sagen.
Siehst du, und jetzt hat endlich mal jemand das Wort Schleppnetz außerhalb von Spielvertiefung benutzt. Leser meines Magazins.
Aber im Spielvertiefung Podcast, also doch nicht außerhalb.
Oder so, richtig. Auf jeden Fall meine Leser kennen den Begriff vielleicht. Ich nutze den für all die Spiele, die ich irgendwann mal besprechen möchte, aber die es einfach noch nicht geschafft haben.
Ah, verstehe.
Finde ich einfach besser als Pile of Shame. also in meinem Schleppnetz befinden sich eben einige Dinge, die jetzt immer so ein Final Fantasy VII, so ein Epos, ne? Das erscheint einfach so, aber wenn du alleine ein Magazin machst und dann noch so Spiele hast wie Rise of the Ronin oder Dragon's Dogma 2, dann kannst du eben nicht alles parallel zocken.
Na klar.
Da hat man auch gar nicht mehr so viel Zeit, über den Tellerrand hinaus zu zocken, oder? Wie geht's dir da?
Ja, also das hast du ganz schön gesagt. Also es gibt ja so unter Entwicklern, da werden dann auch gerne mal so Memes ausgetauscht, dass man ja eigentlich gar nicht mehr so richtig Spiele spielt, sondern eigentlich nur noch entwickelt. Und also zum Teil ist das definitiv so. Also es gibt Phasen da, gerade jetzt so die letzten Monate, in denen ich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine etwas ungesunde Arbeitsweise an den Tag gelegt habe, an der ich jetzt auch definitiv arbeite, daran arbeite, das zu verbessern. In denen ich einfach gar nicht gespielt habe. Also da ist einfach keine Zeit. Also ich bin ja auch Papa, habe zwei kleine Kinder und im Moment ja tatsächlich auch noch einen Hauptberuf. Da muss man einfach dann so ein bisschen Abstriche machen. Und also die Zeit ist da das eine. Und das andere ist tatsächlich auch einfach, wenn man dann so in sein Projekt vertieft ist, ist es auch einfach für mich zumindest schwierig gewesen oder oft einfach schwierig in gewissen Phasen da Freude dran zu finden, mich dann abends dann nochmal an so einen Monitor zu setzen und da irgendwie was zu machen. Insofern, es gibt Phasen, da spiele ich tatsächlich gar nicht. In letzter Zeit jetzt wieder ein bisschen mehr. Jetzt gerade auch schon wieder mit Elden Ring weiter gespielt, kurz vorm DLC. Ich tauche dann doch da auch immer gerne mal wieder ein. Aber es ist so ein bisschen, wie du ja am Anfang unseres Gesprächs auch schon gesagt hattest, diese ganzen großen Open Worlds sind für mich auch einfach gar nicht mehr interessant. Also ich bin mittlerweile wirklich, ich freue mich über ein 5-6 Stunden Spiel, weil ich da einfach weiß, dass ich das auch realistisch zu Ende spielen kann. Und so ist es dann natürlich auch gewesen am Ende, dass ich gesagt habe, das ist auch etwas, was ich mit meinem Spiel auch anpeilen möchte, ein Spiel, was ich auch realistisch an einem Wochenende spielen würde.
Jetzt weiß ich aus dem Vorgespräch, dass dein Sohnemann Geburtstag hat. Deswegen herzlichen Glückwunsch nochmal.
Gebe ich sehr gerne weiter. Danke.
Und ich habe immer großen Respekt vor allen Kreativleuten, die erstmal überhaupt Spiele machen. Auch wenn nicht alles auf Anhieb begeistern kann oder abliefert, ist der Prozess alleine ja schon eine Leistung. Ne? Also dass man aus dem Nichts, aus einer Idee heraus, sei es inspiriert durch die eigene Biografie, durch andere Spiele oder was auch immer, letztlich versucht, ein eigenes Abenteuer, eine eigene Unterhaltung zu erschaffen. Und wenn man dann noch nebenbei einen normalen Job hat, wie vermutlich die meisten, dann ist das, und Familie und Co., wow, dann ist das also zeitlich, und du hast ja auch erwähnt, dass es gesundheitlich dann irgendwann eine Herausforderung ist, wenn man so tief in seinem Projekt versinkt und auch gar nicht mehr richtig auftauchen kann. Also da habe ich schon großen Respekt davor. Von daher wünsche ich dir da alles Gute.
Ja, vielen Dank. Also ja, es ist definitiv nicht immer einfach. Also ich war schon immer auch so ein Generalist, also bei allem, was ich so gemacht habe. Und das habe ich ja auch jetzt bei der Spieleentwicklung so fortgeführt, so diese Herangehensweise. Und ja, dadurch passiert es dann auch einfach, dass man einfach wirklich sehr viel selber macht, sehr viel alleine macht und sich dann da auch gerne mal verzettelt und eben sagt, ich will jetzt eben auch jedes Modell selber designen und nicht irgendwo einkaufen. Und ja, sowas führt dann natürlich schnell dazu, dass man da sehr tief einsteigt und sehr viel Zeit investiert. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also gerade wenn man alleine arbeitet, kann das dann schon schnell passieren, dass man da so in ungesunde Verhaltensmuster fällt.
Und vielleicht für alle da draußen, die überlegen, ein eigenes Spiel zu entwickeln oder die schon dabei sind, inwiefern hilft dir denn die Hamburg Game City bei deinem Vorhaben?
Also ich habe die Game City, ich kenne die jetzt schon relativ lange. Wir haben ja hier in Hamburg auch diesen tollen Indie-Treff, bei dem sich Spieleentwickler und Spieleentwicklerinnen, ich glaube einmal im Monat, ich habe jetzt gar nicht die Frequenz gerade im Kopf, aber regelmäßig auf jeden Fall treffen und austauschen, Spiele anspielen. Also das ist wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Kann man auch als Nicht-Entwickler hinkommen, natürlich, einfach wenn man sich für die Branche interessiert oder mal neue Spiele anspielen möchte, die hier aus der Region kommen. Und darüber bin ich dann so ein bisschen auf Game City gestoßen und habe es dann ja mit meinem Spiel tatsächlich auch in das Inkubator-Programm geschafft von Game City. Und das war für mich definitiv etwas, was natürlich das Spiel, aber auch mich als Entwickler extrem vorangetrieben hat. Also,
und was genau hilft dir da?
Ja, also im ersten Step war es auch einfach diese Anerkennung. Also ich meine, viele Kreative, die so quereinsteigermäßig irgendwas machen, kennen das ja, dass man sich so ein bisschen oft so fühlt, als hätte man sich irgendwo reingemogelt. Und das war für mich lange und ganz, ganz klar auch immer noch teilweise so, gerade was das Spieleentwickeln angeht. Und da einfach von außen so eine Anerkennung zu bekommen und einfach das Gefühl zu bekommen, das ist nicht totaler Quatsch, was man hier jetzt gerade macht, sondern das hat irgendwie wirklich Gehalt und das kann was werden. Das war für mich einfach was mich extrem motiviert hat. Also das war so der erste Startpunkt und dann waren es natürlich einfach viele Dinge, die im Rahmen des Programms gemacht wurden. Also wir hatten viele tolle Workshops mit Experten und Expertinnen aus der Branche, viele Gespräche mit Spieleentwicklern und einfach der Austausch und das Netzwerk ist einfach was extrem wertvoll ist, würde ich sagen, und mich extrem gut mitgenommen hat.
Und wenn wir jetzt mal auf deine Spielentwicklung schauen, auf den Status und auf die Zukunft, auf die Pläne, das wird ja meines Wissens für den PC entwickelt. Ihr könnt es auch schon. Es gibt auch schon eine Wishlist. Ich glaube, da würdest du dich auch freuen, wenn
auf jeden Fall.
Auf Steam könnt ihr euch das mal anschauen. Also Journey Beyond the Edge of the World hat da natürlich eine eigene Seite. Ihr könnt es auf eure Wunschliste packen. Da gibt es auch noch ein paar, abseits des Trailers, noch ein paar mehr Informationen dazu. Wie ist denn so aktuell deine Roadmap, was die Veröffentlichung und die Zukunft des Spiels angeht?
Ja, also jetzt gerade gehe ich tatsächlich wieder so ein bisschen einen Schritt zurück. Also die letzten Monate war dann jetzt doch sehr viel Entwicklung von sehr viel Entwicklung geprägt, dadurch, dass ich auf eine ja, auf eine kleine Demo ja auch hingearbeitet habe, die du ja auch jetzt schon angespielt hast. Ich hatte auch erste Publisher-Gespräche jetzt, bin jetzt gerade dabei, mich auch für die nächste Förderrunde bei der Game City zu bewerben. Da sind jetzt gerade so ein paar Sachen in der Schwebe. Aber jetzt ist tatsächlich so ein bisschen auch ein Punkt, wo ich aus der Entwicklung wieder tatsächlich einen kleinen Schritt zurückgehe und so ein bisschen das Big Picture betrachte und da jetzt nochmal so ein bisschen in so eine kleine Vorproduktionsphase gehe, wo ich wirklich die Struktur des Spiels klarer definiere. Ja, einfach Dinge, die jetzt auch im Rahmen der Demo-Entwicklung mir klar geworden sind. Das hat mir sehr geholfen, da jetzt auch so ein bisschen mir selber klarer zu werden, wo das Spiel eigentlich hingehen soll, was die, wie ich mit diesen verschiedenen Zeitebenen arbeiten möchte. Und da ist jetzt einfach ein Zeitpunkt, wo ich das nochmal runterschreiben muss, klarer definieren muss, bevor ich da jetzt weitermache mit der reinen Entwicklung. Insofern, da ist jetzt noch ein bisschen was zu tun. Und stehen für mich eigentlich laut aktuellem Zeitplan noch anderthalb Jahre Entwicklungszeit auf jeden Fall an. Also Ende 2025 peile ich momentan an zur Veröffentlichung. Vorher wird es natürlich auch eine Demo dann geben, die auch öffentlich sein wird, aber das ist jetzt der momentane Zeitplan, der aber auch einfach stark von Funding und potenziellen Publisher-Support dann auch abhängt, weil das am Ende für mich, also bei mir geht es einfach auch immer darum, wie viel Zeit finde ich für das Projekt, und je mehr ich da ein finanzielles Backing auch für das Projekt habe, umso mehr Zeit kann ich natürlich dann auch rein in das Projekt stecken und nicht in andere Dinge. Insofern ist das alles noch so ein bisschen in der Schwebe.
Ja, aber das klingt doch nach einem guten Plan. Irgendwann kommt als erster, nächster großer Schritt die Demo, die dann öffentlich spielbar sein wird, und du hast noch einen guten Zeitrahmen für dich ausgearbeitet, der dir einfach auch, du brauchst ja auch letztlich noch, wie soll man das sagen, du brauchst die Geduld natürlich auch, um die Dinge umzusetzen. Man hat ja schon gehört, dass das Schiff wurde größer, dann entdeckt man im Laufe des Entwicklungsprozesses noch die ein oder andere Kleinigkeit. Da ist noch die ganze Balance der Rätsel. Und wir haben ja schon erläutert, dass das letztlich ein Adventure ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du da noch den Anspruch, dass du den ja auch stückweise erhöhen möchtest, glaube ich, ne, innerhalb der Story. Also von daher sind da noch viele Dinge einfach, die man natürlich nicht berücksichtigt, wenn man einfach nur den Trailer sieht und jetzt erstmal versinken kann, so wie ich am Anfang, zwischen diesen Wellen. Da ist natürlich noch viel, viel mehr zu tun, und von daher klingt das nach einem guten Plan.
Das war auch immer wo ich immer sehr schnell, würde ich sagen, drin war, mich so auf dieses Visuelle zu fokussieren und da auch Dinge schon relativ fortgeschritten aussehen zu lassen. Und das ist tatsächlich dann auch, wenn man wirklich jetzt so ein ganzes Spiel entwickelt, ein bisschen eine Herausforderung, da auch einfach an manchen Stellen mal zu sagen, okay, es ist jetzt nicht so wichtig, dass es da jetzt schon so perfekt aussieht. Es sind andere Dinge jetzt gerade im Fokus und müssen erstmal funktionieren. Aber es ist definitiv, wenn man so ein Spiel macht, was ja von Atmosphäre auch lebt und davon, wie es sich anfühlt, wenn man da in dieser Welt rumläuft, ist es schwierig, da jetzt so erstmal nur mit grauen Kästen zu arbeiten. Also da gibt's auch einen interessanten Talk zu, jetzt fällt mir das Spiel gar nicht mehr ein, nicht Firefly, sondern
Firewatch.
Firewatch, danke. Also da gibt's auch einen interessanten Talk zu Firewatch zum Beispiel. Die standen da so genau vor der Situation, oder also viele so reine Walking Simulators haben das ja auch einfach, dass es einfach das Spielgefühl einfach erst so richtig entsteht, wenn die Welt halt auch einfach schon da ist. Und da ist es dann auch wirklich nicht so einfach, sich so lange in so einer Konzeptionsphase oder in so einer Greyboxing-Phase zu befinden. Insofern bin ich da dann doch jemand, der an einem frühen Zeitpunkt dann doch ein bisschen Zeit investiert, Dinge gut aussehen zu lassen. Aber irgendwann muss man dann auch einfach sagen, okay, an dem Punkt muss ich jetzt dann doch nochmal in die grundlegendere Konzeption gehen. Und dementsprechend, da ist noch einiges zu tun, aber ich bin nach wie vor sehr, sehr motiviert. Also ich habe das auch noch bei keinem meiner Projekte bisher gehabt, dass ich über so einen langen Zeitraum da so dran geblieben bin und auch die Lust nicht dran verloren habe. Insofern, ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen.
Ja, du hast ein richtig tolles Spiel in Entwicklung. Ich freue mich drauf und wünsche dir da viel Geduld natürlich und alles Gute im weiteren Verlauf.
Vielen Dank, Jörg.
Falls ihr noch Fragen habt oder einfach interessiert seid an der weiteren Entwicklung, es gibt auch einen Discord-Server zu Journey Beyond the Edge of the World und ich denke, da seid ihr dann immer auf dem neuesten Stand und da gibt's auch einiges an Interaktion mit Markus. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Ausflug auf den Fischkutter und in die mysteriöse Nordsee gefallen und ich wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.